Vadis USA, der Podcast des Heidelberg Center for American Studies. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HCA Podcasts. Wie versprochen, schauen wir noch einmal auf die Vorwahlen in den USA, genauer gesagt auf die Ergebnisse des Super Tuesday. Dieses Jahr fiel er auf den 5. März und in insgesamt 15 Bundesstaaten haben Vorwahlen der Demokraten und Republikaner stattgefunden, darunter in Staaten wie Virginia, North Carolina und Colorado, die wahlentscheidend sein könnten. Es ging um viel, nämlich um gut ein Drittel der Delegierten, die auf den im Sommer stattfindenden Parteitagen die Präsidentschaftskandidaten ihrer Parteien bestimmen werden. Wir schauen etwas genauer auf die Ergebnisse und auf die Stimmung im Land. Mein Name ist Anja Schüler und mein heutiger Gesprächspartner ist regelmäßig mit seiner politischen Analyse zu Gast im HCA-Podcast. Wir erreichen ihn frühmorgens in Washington, D.C. Herzlich willkommen, Martin Thunert, Senior Lecturer Politikwissenschaft am HCA. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Anja. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer aus Washington. Ich freue mich, wieder beim Podcast dabei zu sein nach einer kleinen Pause.
Genau, du hattest ja in den letzten Tagen die Gelegenheit, sowohl Donald Trump als auch Nikki Haley bei Wahlkampfveranstaltungen zu erleben. Wie ist es dazu gegangen?
Ja, es ist fast unbegreiflich, dass das beides Veranstaltungen im Grunde für derselben Partei waren. Bei Nikki Haley fand das, ich habe sie zweimal beobachtet, einmal in Northern Virginia und dann noch bei der Primary in Washington D.C., die sie gewonnen hat. Aber die Gruppe Republikaner in Washington D.C. ist eine sehr kleine Gruppe. Das fand an drei Tagen hier im Madison Hotel unweit des Weißen Hauses statt. Und man kann da schon sehen, wie überschaubar die Gruppe war. In den größeren Hotelveranstaltungen hat sie das in Ballsälen mit 600-700 Leuten, war vielleicht ein bisschen zu klein. Aber wenn man dann gesehen hat bei Trump, das findet immer in riesigen Sportarenen oder Messenhalle statt, in meinem Fall war es in Richmond, Virginia. Die Leute haben sich 4 Stunden vorher angestellt. Ich bin irgendwie so seitlich, bei mir haben 2 Stunden gereicht. Er hat dann gesprochen, es ist eine Kultveranstaltung. Gehörte zu den 1% der Leute, die keine Magerkleidung oder Symbole anhatten. Das waren höchstens 1-2%, also außer der Presse, die hatten es auch nicht an natürlich. Und es ist kultisch. Er spricht frei, er mumbelt, er wiederholt sich auch, weil während er spricht, stehen noch Leute draußen, die warten. Erst habe ich nicht begriffen, warum er dauernd sich wiederholt, aber die kamen immer noch rein. Ich bin dann gegangen nach 1 Stunde und 15 Minuten. Das war noch nicht zu Ende. Da standen immer noch mehrere 100 Meter Leute draußen, die immer noch rein wollten, weil er noch sprach. Und ich muss sagen, auch bei der Meldung zu diesen beiden Veranstaltungen, die Trump-Kampagne ist enorm professionell. Man braucht eine amerikanische Handynummer, um sich zu registrieren. Und dann kriegt man aber auch laufend, also nicht nur Trump, Anführungsstrichen Propaganda, sondern auch genaue Meldungen, wo man parken kann, wo es günstiger zu parken ist. Man kriegt im Vorfeld Follow-ups. Also es ist hochinteressant, auch wie professionell er ist. Und natürlich die Menge ist ihm ergeben. Seine Veranstaltung wurde auch nicht von Gaza Ceasefire, also Einstellung der Kampfhandlungen rufen und Forderungen unterbrochen. Das war bei Haley der Fall. Haleys Veranstaltung könnte man sich auch gut vorstellen wie eine Wahlkampfveranstaltung etwa der Union in Deutschland. Und es ging sehr zivilisiert durch. Die Fans sind schon, auch ihre Anhänger sind sehr committed, unterstützen sie sehr. Aber man sieht eben, und das hat sich ja auch in den Ergebnissen jetzt ausgedrückt, sie hat, obwohl wir immer gesagt haben, wenn es ein 1-zu-1-Rennen zwischen einer Gegenkandidatin und Trump gibt, dann hat, das habe ich selber auch leider gesagt, muss ich zugeben, dann hätte sie eine Chance. Und wir wissen jetzt, ihr Durchschnitt jetzt in allen bisherigen Primaries, sie hat 2 gewonnen in Vermont gestern und vor ein paar Tagen in Washington, ist nur ungefähr 23%, im Süden noch viel schwächer. Und von daher ist es klar, es ist im Moment an der Basis, die abgestimmt hat, die Partei Donald Trumps. Allerdings müssen wir sagen, das gilt auch für die Vorwahlen oder die Pseudo-Vorwahlen bei den Demokraten. Da gibt es ja keine echten Wahlkämpfe. Die Wahlbeteiligung, die absoluten Zahlen, wenn man sich die Einwohnerzahlen der Bundesstaaten anguckt und dann sieht, wie viele Stimmen da abgegeben worden sind, es ist sehr, sehr niedrig. Glaube ich, niedriger als in den Vorwahlsaisons davor.
Und dennoch sind die Ergebnisse ja sehr eindeutig. Ja, ich habe es in der Anmoderation schon so ein bisschen gesagt. Man kann jetzt eigentlich sagen, dass das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur in beiden Parteien gelaufen ist. Endgültig also auch rein zählerisch sozusagen dann wahrscheinlich nächste Woche. Aber gab es denn gestern am Super Tuesday auch irgendwelche unerwarteten Ergebnisse?
Naja, es gab viele, die, glaube ich, schon davon ausgegangen sind, dass Trump tatsächlich alle in allen 15 Staaten gewinnt. Und in Vermont hat, wie gesagt, Nikki Haley einen Achtungserfolg erzielt, aber es ist eben jetzt nicht genug. Sie hatte jetzt heute Morgen oder in der Nacht noch, also sagen Quellen, die ihr nahe sind, und alle seriösen Medien melden das auch, dass sie jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen ihre Kampagne beenden wird, weil, wie du richtig sagst, es gibt auch am 12. März noch in einigen Staaten Vorwahlen. Und wenn Trump da ähnlich abschneidet wie jetzt gestern, dann hat er auch die 50% der Delegierten, die er braucht, zusammen. Ich glaube, wenn wir mal bei Überraschungen noch schauen, natürlich hat er auch eben dieses Viertel bis manchmal ein Drittel, je nachdem, der Partei noch nicht hinter sich. Und er scheint im Moment auch bei seiner Victory Speech gestern in seinem Sitz in Mar-a-Lago nicht irgendwie versuchen, auf Haley oder ihre Wähler explizit zuzugehen. Er ignoriert sie im Prinzip. Andererseits wird er, um die Endwahl zu gewinnen, auch diese Wählerinnen und Wähler und noch unabhängige Wähler, die sich vielleicht noch gar nicht eingeschaltet haben, in den Wahlmodus benötigen, um die Endwahl zu gewinnen. Und bei Biden ist klar, das war vielleicht jetzt auch keine Überraschung, aber da gab es in einem Bundesstaat zum Beispiel in Minnesota, das hatten wir auch schon in Michigan vor einer Woche, eine sehr hohe Zahl von demokratisch eigentlich tendierenden Wählerinnen und Wähler, die angekreuzt haben, uncommitted, die also nicht den Kandidaten Biden oder auch nicht die zwei seiner winzigen Gegenkandidaten Williamson und Phillips angekreuzt haben, sondern die gesagt haben, wir sind noch nicht bei dir an Bord, Joe. Und der Grund dafür ist in beiden Staaten, bei Minnesota fast noch mehr als in Michigan oder gleich stark, eben das Verhalten der beiden Administrationen jetzt zum Gaza-Krieg und zu ist und die starke Unterstützung Israels, die in der Partei nicht überall gut ankommt.
Eine Sache, über die ja immer wieder spekuliert wird, wenn wir am Ende über die Wahlkoalition im November reden, ist ja die Frage, wie werden die Hispanics abstimmen? Hat uns da der Super Tuesday schon mal gezeigt, wohin die Reise geht?
Also wir wissen, und das konnte man in einigen Befragungen am Wahltag, etwa hier in den beiden Bundesstaaten Virginia und North Carolina, die ich mir jetzt angeschaut habe in den letzten Tagen, sehen, dass Haley zum Beispiel, wenn wir jetzt mal erst auf die Republikaner schauen, auch bei den Minderheiten nur ganz selten bei den Frauen Trump da gleichkommt oder ihn gar übertrumpft. Und Trump ist bei den Hispanics und zum Teil auch bei schwarzen Männern besser wohl im Moment, als er vor 4 oder auch 8 Jahren war. Und bei beiden besteht da aus unterschiedlichen Gründen womöglich ein Mobilisierungsproblem. Also wenn der jetzige Trend weitergeht, das sind natürlich immer noch große Mehrheiten des demokratischen Präsidentschaftskandidaten, aber eben nicht mehr so absolut. Wenn wir uns erinnern, Barack Obama hatte vor 12 Jahren, als er zur Wiederwahl antrat, nahezu 100% der schwarzen Frauen hinter sich und auch 93% oder 94% der schwarzen Männer. Und Trump dringt jetzt hier auch bei den Schwarzen in die zweistelligen Bereiche vor, primär bei den männlichen Wählern, und bei den Hispanics nähert er sich wieder Werten, die mal in den in Anführungsstrichen guten Zeiten der Republikaner George W. Bush hatte, also durchaus auch 25, 30 und mehr %. Die Demokraten oder Biden konkret muss diesen Trend in einigen Bundesstaaten stoppen. Sonst sind auch Ideen, dass man einen Staat wie Texas im Best-Case-Szenario erobern kann oder da auch in landesweiten Rennen jetzt etwa um Senatssitze, um das geht es ja auch am 5. November, dass man da kompetitiv sein kann. Eine Überraschung vielleicht nicht, aber wie gesagt, es ist jetzt im Ausland oft nicht so beachtet, dass natürlich auch Vorwahlen für einige Senatsrennen anstehen. Und da war eine ganz interessante Sache in Kalifornien. Dort steht der zumindest Insidern bekannte Kongressabgeordnete Adam Schiff, der sich einen Namen gemacht hat als Trump-Ankläger bei seinem ersten Impeachment-Verfahren, als Kandidat da. Aber Kalifornien hat ja die Eigenheit, dass da nicht die Parteien getrennte Vorwahlen stattfinden lassen, sondern es finden Vorwahlen allgemein statt und die beiden bestplatzierten Kandidaten dürfen sich dann im November sozusagen duellieren um den frei gewordenen Sitz durch den Tod von Dianne Feinstein. Und da ist es jetzt gelungen, Schiff gelungen, zu seinem Gegenkandidaten einen Republikaner, einen ehemaligen Baseballspieler zu machen, weil Schiff glaubt, er ist dann in der Endwahl besser dran, einen Republikaner schlagen zu können, als seine innerparteiliche Konkurrentin, die jetzt nicht in die Endwahl vorrückt. Und das.
Also da könnte man sagen, das ist eine gute Nachricht für die Demokraten. Gibt es noch andere gute Nachrichten vielleicht vom Super Tuesday für Joe Biden?
Ja, also man kann auch diese uncommitted Stimmen kann man auch so spinnen, dass oder interpretieren, dass das jetzt ein Warnschuss für den Präsidenten und seine Administration ist. Und diese Wähler werden, die in Minnesota oder Michigan uncommitted stimmen, werden zu ganz großen Teilen nicht zu Donald Trump überlaufen. Da geht es um die Frage, bleiben sie zu Hause oder stimmen sie für Biden? Und wir werden das auch in der State of the Union sehen. Wir haben es diese Woche gesehen. Das Mitglied der israelischen Kriegsregierung, Benny Gantz, ein früherer kurzzeitiger Premierminister, der jetzt im Kabinett ist, aber mit Netanyahu oft nicht übereinstimmt, war hier, wurde von Kamala Harris empfangen. Biden hätte es gerne gehabt, dass er, glaube ich, übermorgen einen Ceasefire präsentieren kann. Das wird wohl nicht der Fall sein. Aber er kann diese Leute zurückgewinnen. Er kann das beenden, dass er innerparteilich hier so viel Opposition bekommt. Und das ist für ihn eine gute Nachricht. Er hat jetzt aber auch in einigen dieser Staaten wie Minnesota und Michigan, die Must-Win-States für ihn sind im November, den Warnschuss gehört und könnte sich jetzt, oder die Regierung könnte sich jetzt entsprechend verhalten.
Ja, verlassen wir doch für einen Moment die Ergebnisse des Super Tuesdays und schauen auf eine Umfrage, die am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde und die insbesondere Bidens Wahlkampfteam schockiert haben dürfte. Dort kam nämlich heraus, dass ein substanzieller Teil seiner Wähler von 2020 ihm seine Stimme im Herbst nicht mehr geben will. Wie gehen die Demokraten damit um?
Also wenn man den Pundits so zuhört in den einschlägigen Sendungen, auch in den Sendern, die den Demokraten zugeneigt sind, wie NBC oder MSNBC, die sagen, ja, der Wahlkampf hat noch gar nicht richtig begonnen, der Präsident muss noch regieren, der kann sich noch gar nicht richtig da widmen. Das kriegen wir alles hin. Die wirken alles andere als panisch. Klar, sie hätten lieber andere Werte. Aber die Biden-Kampagne setzt im Grunde darauf, und das ist aber ein Risiko nach meiner Einschätzung, dass jetzt wieder ist er oder ich, das Amerika, für das ich stehe, das für das der Gegenkandidat steht, nämlich ein zunehmend autokratisches Amerika. Er will, dass die Wähler sagen, na, wie war die Trump-Regierungszeit? Wir haben es jetzt hier mit einem Rennen von zwei Amtsinhabern. Der eine ist im Moment nicht Amtsinhaber, er war es 4 Jahre davor zu tun. Und Biden setzt alles auf diese Auseinandersetzung. Er steht für nicht für Demokratieförderung, er steht für Chaos und ich stehe für Verlässlichkeit, für Anständigkeit, für Demokratieerweiterung, bringe mehr Menschen in den demokratischen Prozess und das ist die Wahl. Das Risiko dabei ist, dass eben klar ist bei den Menschen, es geht um die Themen Economy und die Südgrenze. Alles, was mit der mexikanisch-amerikanischen Grenze, mit irregulärer Einwanderung und so weiter zu tun hat, das sind die Nummer-1-Themen und dann kommt noch Abortion, aber deutlich weniger als vor 2 Jahren. Und kann Biden die Wahl alleine dadurch gewinnen, dass er die Leute wieder gegen Trump mobilisiert, dass wieder jeder sagt, ich mag zwar Biden auch nicht besonders, ich finde ihn zu alt, aber ich wähle halt trotzdem, weil er ist wieder der Einzige, der Trump verhindern kann. Das hat funktioniert, als Trump Präsident war und man gesehen hat, was er macht. Ob diese Strategie aufgeht im Herbst, da kann man sicherlich ein paar Fragezeichen setzen. Und wie gesagt, die jetzigen Umfragezahlen, die du genannt hast, zeigen, dass das auch in den Swing States noch nicht überall angekommen ist. Aber wie gesagt, seine Leute sagen, vielleicht wird der Trump auch noch verurteilt werden in der Zeit. Und in den nächsten Wochen wird Trump sehr viel einfach physische Zeit in einem New Yorker Gerichtssaal verbringen müssen, wegen der Verhandlung zu der Zahlung von Schweigegeld und so weiter. Also man geht davon aus, dass der Trump jetzt zwar erfolgreich war und auch die Verlegung einiger dieser Prozesse ein Erfolg für ihn ist, aber dass, wenn es dann im Sommer richtig losgeht, dass dann auch die Zahlen wieder besser werden und dass es Biden gelingt, er kann ein oder zwei der Swing States, die er 2020 gewonnen hat, verlieren, aber mehr nicht. Also er könnte theoretisch ohne Arizona, glaube ich, und Georgia Präsident bleiben, weil er alles andere wieder gewinnt. Aber er spielt ein riskantes Spiel und er scheint es nicht sozusagen auf einen Themenwahlkampf, sondern auf einen Anti-Trump-Wahlkampf ankommen lassen zu wollen. Ich persönlich halte das für nicht so ein ganz geringes Risiko für ihn.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also kein Themenwahlkampf außer dem großen Thema sozusagen, was natürlich, womit die Demokraten in den Midterms vor 2 Jahren natürlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, also das Thema rettet die amerikanische Demokratie sozusagen. Was wären denn, du glaubst jetzt, es wird kein großer Themenwahlkampf, aber wenn es einer wird, was wären die großen Themen? Ich meine, das Thema Abtreibungsverbot hat auch mobilisiert in den Midterms vor 2 Jahren.
Genau. Bei den Umfragen ist in der Tat, das hatte ich eben schon versucht anzudeuten, also wenn man jetzt die Trump-Wahlveranstaltung anschaut, dann denkt man, es geht zu 80% für fast jeden nur noch um den Border. Das war das Thema, das bei ihm, also seine Reden sind erstmal zu 60-70% über ihn selbst und dass er ein Opfer ist der Justiz und so weiter und so fort. Und dann ist eigentlich fast nur noch der Border. Und dann geht es manchmal noch so um ein paar andere Dinge. Bei den Wählern selber ist es die Economy noch ein bisschen mehr, aber die Krise an der Grenze, die wahrgenommene Nichtsteuerung der Zuwanderung ist dann schon auch bei allen Wählern das zweitwichtigste Thema. Bei den Demokraten kommt dann, wie du richtig sagst, Abortion, aber die jetzigen Zahlen zeigen es ein bisschen weniger als vor 2 Jahren. Es kommen aber noch ein paar auch wichtige Abstimmungen. Also Demokraten setzen zum Beispiel beim Abortion-Thema darauf, dass in einigen Bundesstaaten, auch in einigen der Swing States, am 5. Dezember über Initiativen abgestimmt wird, dass eben durch eine Volksabstimmung, durch eine Ballot Initiative, die ein totales Verbot der Abtreibung unmöglich gemacht wird in den jeweiligen Bundesstaaten und dass das ihre Leute ähnlich wie 22 mobilisiert. Aber ich denke, diese beiden Themen der Economy, der gefühlten Economy, weil die Makrodaten eigentlich gut aussehen, auf denen müsste eigentlich ein Präsident einen Wahlkampf aufbauen könnten, aber die gefühlte positive Entwicklung der Economy, die scheint in der Mehrheit der Bevölkerung nicht gefühlt zu werden. Man sieht es auch nach wie vor an den Lebensmittelpreisen, auch an Preisen für Immobilien und Miete und Ähnliches, dass eben die Kaufkraft doch in der subjektiven Wahrnehmung vieler Menschen schwächer geworden ist. Und das wird das ab dem Herbst zeigen. Ich denke, es findet aber auch ein Parallelwahlkampf natürlich auch statt, denn in beiden Häusern des Kongresses ist es extrem knapp und auch im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit nur noch hauchdünn. Und wie es im Moment aussieht, werden es Rennen sein in zwei sehr demokratischen Bundesstaaten, Kalifornien und New York, die letztendlich im Haus über die Mehrheit entscheiden könnten. Also deswegen hatte ich vorhin erwähnt, dieses Senatsrennen oder diese Senatsvorwahl in Kalifornien. Die Strategie von Herrn Schiff ist jetzt, bewerbe mich jetzt um den vakanten Sitz gegen einen Republikaner. Es ist schon sehr, sehr lange her. Arnold Schwarzenegger war der letzte Republikaner, der in Kalifornien eine Wahl, wo das ganze Land, der ganze Bundesstaat gewählt hat, gewonnen hat. Und er wird voraussichtlich den Republikaner schlagen. Und er bekommt keine innerparteiliche Konkurrenz in der Endwahl, was in Kalifornien eben möglich wäre. Andererseits sagen jetzt aber Skeptiker auch in der eigenen Partei, dass er jetzt ein Republikaner, einen früheren Baseballstar, ich glaube, in Deutschland kannte den niemand, ich kenne ihn nicht, jetzt stark gemacht hat und das treibt die Republikaner, die gewinnen zwar nicht die Senatswahl, aber das könnte die Hauswahlen in einigen der Distrikte, die zum Beispiel die hispanischen Wähler, die also im Bereich sind, wo beide Parteien gewinnen können, die nicht klar demokratisch sind, könnte da, und wenn es nur bei 4 oder 5 passiert, wenn da Verschiebungen zugunsten der Republikaner kommen, könnte das die Wahlen im Repräsentantenhaus beeinflussen. Und im Senat geht es ja ohnehin immer nur um 1, 2 Sitze. Also es wird im Herbst, das können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen, über den Ausgang, glaube ich, gibt es noch zu viele Unklarheiten, aber es wird eine Mobilisierungswahl werden. Es wird nicht so sehr der Gewinn der Wähler von den anderen rüberzieht. Da wird es bei dieser polarisierten Konfiguration wenig geben. Aber wer mobilisiert die eigenen Leute plus ein Teil der unabhängigen Wähler besser als der andere? Und der wird voraussichtlich gewinnen. Und vor allen Dingen, wem gelingt das besser in diesen 7 oder 8 Swing States, die Wahl entscheiden werden?
Gut, also bis zum November ist noch ziemlich viel Zeit, kann einiges passieren. Über das Alter der Kandidaten haben wir noch gar nicht gesprochen, aber speziell mit Blick auf das Alter beider Kandidaten kann ja einiges passieren, mit Blick auf die laufenden Gerichtsverfahren gegen Trump. Du hast auch die erwähnt. Was könnten da noch für Szenarien kommen bis zu den Parteitagen und vielleicht auch zwischen den Parteitagen und den Wahlen? Stichwort Open Convention.
Ja, also ich denke, bei den Republikanern, die ihre Convention ja einen Monat früher machen, Mitte Juli, als die Demokraten, ist, das war, glaube ich, auch das Kalkül von Nikki Haley bisher, dass sich sozusagen auch die innerparteiliche Stimmung ändern könnte, sollte es noch vor diesem Parteitag zu einer Verurteilung Trumps in einem der Prozesse kommen. Es ist jetzt unwahrscheinlicher geworden aus Gründen, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht, und auch, dass er jetzt oft überall im Land wohl auf den Wahlzetteln stehen wird. Das ist nach dem Urteil, das der Supreme Court am Montag bekannt gegeben hat im Colorado-Fall, dass es also verfassungswidrig ist, ihn darunter zu nehmen, ist für ihn eine gute Nachricht. Aber das könnte nochmal eine Verurteilung oder auch 2 vor dem Parteitag könnte nochmal die Dynamik ändern. Und dann will Haley eben zeigen, hier, es gibt eine auch dann demokratisch legitimierte Kandidatin. Ich halte das im Moment, ich hatte das mal für eine wahrscheinlich oder für ein mögliches Szenario gehalten. Ich halte es mittlerweile auch deswegen für unwahrscheinlicher, weil man auch bei den Umfragen, in den Nachwahlbefragungen hier in Virginia und North Carolina gesehen hat, wenn man die Wähler der Republikaner fragt, würde es sie stören, wenn ihr Kandidat dann verurteilt wäre im Sommer, und da sagen weniger, dass sie das stören würde als noch vor einem halben Jahr. Also im Moment müsste schon, glaube ich, sehr, sehr viel passieren, dass man Trump die Nominierung nehmen könnte. Und bei den Demokraten, das ist dann noch einen Monat später. Ich denke, dass wie der Parteitag verläuft, wie ruhig er verläuft, Biden wird die Zahl der Delegierten fast genauso schnell zusammenbekommen wie Trump. Das, glaube ich, ist jetzt nicht mehr irgendwie in Frage. Aber wie geht es weiter mit seinen Auftritten, mit seiner Gesundheit? Ist er zu einer harten Wahlkampfführung in der Lage? Und dann wird auch da vielleicht eine Diskussion losgehen. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer für Parteitage, jetzt diese Abstimmungen, die doch sehr klar in beiden Parteien für die Altkandidaten, alt jetzt im Sinne von, es waren die Kandidaten von 2020 und sie sind schon beide relativ alt, beiden noch ein Stück mehr, und bei ihm merkt man es irgendwie auch noch ein bisschen mehr, meiner Ansicht nach, dass man es denen jetzt wirklich noch nehmen kann, auch wenn immer noch eine Mehrheit der Amerikaner sagt, sie sind eigentlich mit dieser Auswahl unzufrieden. Aber sich jetzt ein Szenario auszudenken, das realistisch ist, dass beide noch von dieser Kandidatur herausgenommen werden können, ist jetzt nach dieser Legitimation, die sie jetzt bei diesen Vorwahlen, egal wie niedrig die Wahlbeteiligung war, dürfte jetzt für wer immer das probieren würde, sehr, sehr schwierig werden. Und ich selber gehörte zu denen, die sich das noch bis vor ein paar Wochen vorstellen konnten. Aber mir fehlt da ein bisschen die Fantasie im Moment, wie ich da ein realistisches Szenario, was auch dann demokratisch einigermaßen astrein ist. Natürlich könnte es theoretisch sein, dass ein Kabinett, das wurde ja auch schon mal bei Trump ins Spiel gebracht, vor 5 Jahren oder so, diesen berühmten Artikel 25, wo er als amtsunfähig erklärt wird, ist denkbar. Aber im Moment sieht man nicht, und auch wenn man die Leute sieht im Fernsehen hier, gerade in den Sendern der Demokraten, es gibt wenig Fundamentalkritik an zu sagen, Biden darf nicht der Kandidat sein. Wie gesagt, die Uncommitted-Sache ist ein Warnschuss. Wenn allerdings die Sache in Gaza, Israel, Palästina im August nach wie vor am Eskalieren ist, und dann wird die Unzufriedenheit natürlich größer mit ihm. Aber das scheint im Moment sein Hauptrisiko zu sein, Bidens Hauptrisiko zu sein, neben seinen gesundheitlichen oder mentalen Zuständen.
Martin, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Der HCA-Podcast ist heute ganz aktuell nicht nur mit dem Super Tuesday, sondern auch mit der Nachricht, die wir gerade eben vor wenigen Minuten beide auf unseren Handys hatten. Es scheint sicher, dass Nikki Haley ihre Kandidatur beenden wird. Vielleicht dazu noch einen Kommentar. Welche Zukunft hat sie in der Republikanischen Partei?
Das muss sie jetzt entscheiden. Das ist für mich jetzt eine der spannendsten Fragen. Deswegen bin ich auch, wenn ich jetzt republikanischer Stratege wäre, würde ich den Trump-Leuten raten, glimpflich mit ihr umzugehen, sie vielleicht sogar einzubinden, ihr vielleicht sogar die Vizepräsidentschaft, weil er kann mathematisch, meiner Ansicht nach, egal wie gut er noch mehr seiner Rockstar-artigen Verehrer-Fans mobilisiert, alleine mit den Leuten nicht gewinnen. Und das heißt also, aber von ihrer Seite, sie muss jetzt wissen, sie hat sich einmal verpflichtet, wie alle Kandidaten letzten Sommer, wer immer der Nominee wird, der Kandidat wird, diese Person zu unterstützen. Trump hat es nicht gemacht, weil er wollte nicht in diese Debatten. Das war die Voraussetzung, in die Debatten zu kommen. Sie sagt jetzt im Moment, auf diese Frage weicht sie aus oder sagt, ich fühle mich daran insofern nicht mehr gebunden, denn es war eigentlich nur eine Frage, die man mit Ja beantworten muss, um in die Debatten zu kommen. Und außerdem weist sie darauf hin, dass sozusagen die Führung der Partei, also das wäre vergleichbar in Deutschland mit den Generalsekretärinnen, Generalsekretären, die wird im Moment ausgewechselt bei den Republikanern. Da wird jetzt ein sehr Trump-freundliches Personal, inklusive seiner Schwiegertochter Lara Trump, hineinrutschen. Und Haley deutet an, dass sie sich dieser RNC, also Republican National Committee Leitung, nicht mehr verpflichtet fühlt. Andererseits kann sie bei dem Ergebnis, hätte sie, glaube ich, auch in 4 Jahren keine Chance, wenn sie sich jetzt fundamental von Trump lossagen und zur Nichtwahl oder zur Biden-Wahl aufrufen wird. Ich persönlich glaube, dass sie das nicht tun wird, dass sie aber vielleicht auch keine explizite Empfehlung für ihn aussprechen wird, sondern dass sie ist 52 Jahre alt, wäre also in 4 Jahren im noch besten Alter wieder anzutreten. Sie ist jetzt bekannter und das kann sie aber nicht, wenn sie sich jetzt mit der MAGA-Basis komplett verdirbt. Andererseits hat sie das Problem, sie ist dann schon, wenn wir jetzt mal 4 Jahre vorausgucken und auch egal, wer jetzt Präsident wird, wir wissen, es wird in 4 Jahren einen neuen Präsidenten, eine neue Präsidentin geben. Weder Biden noch Trump können danach nochmal weitermachen, jedenfalls nicht legal. Und sie könnte sich dann in Stellung bringen und sie wäre sicherlich jetzt fast die Frontrunnerin. Und vielleicht wird die Partei dann nach 3 Trump-Nominierungen, wenn sie dann auch jetzt auch die dritte und damit zweite scheitern würde und er verlieren würde im Herbst, könnte sie vielleicht mit ihrem Argument, das ich für stärker hielt, auch jetzt im Vorwahlkampf, ihr Argument war immer, in den Umfragen schlage ich Biden 2-stellig, Trump nur ganz knapp. Aber das hat bei der Basis nicht gezogen, dass sie die wählbare, die aussichtsreichere Kandidatin ist. Also ich glaube, sie wird sich nicht komplett gegen Trump wenden. Wenn sie das Angebot von Trump bekommt, Vizepräsidentin zu werden, was ich für unwahrscheinlich halte, glaube ich auch nicht, dass sie Nein sagen würde. Sie hat ja schon mal für ihn gearbeitet, als UNO-Botschafterin 2 Jahre. Aber ihr Verhalten wird jetzt nicht, glaube ich, nur über ihre eigene Zukunft einiges aussagen. Das muss sie sich genau überlegen. Sie kann nicht mehr lange warten. Aber es wird auch über die Chancen von Trump, über die Zukunft der Republikanischen Partei einiges aussagen. Also das ist für uns, sagen wir mal, professionelle Beobachter in den nächsten Wochen eine der spannendsten Fragen, was Nikki Haley und ihre Leute tun werden.
Ja, auf jeden Fall. Also die Ergebnisse des Super Tuesday waren jetzt sehr eindeutig. Der Blick auf Nikki Haley und ihr weiteres Vorgehen ist sicherlich sehr spannend, auch in Hinsicht natürlich darauf, was Donald Trump tun wird.
Ja, vielleicht noch ein letztes Wort auch für die also dass Nikki Haley eine relevante Kraft in der Republikanischen Partei bleibt, ist, glaube ich, das kann man jetzt ohne jetzt selber parteipolitisch irgendwelche Tendenzen zu verfolgen, für Europa gut, denn das hat man auch bei den Auftritten bei ihr gesehen. Ihr ist das enge Verhältnis zu den Alliierten, auch den militärischen Alliierten der USA, sehr, sehr wichtig. Und Deswegen glaube ich, ist es auch in unserem Interesse, dass egal wie Haley sich jetzt verhält, dass sie eine relevante oder ihre Leute eine relevante Kraft in der Partei bleiben, weil das sind die, die trotzdem dann auch noch im Sinne der Ukraine und im Sinne auch einer engen Anbindung an die europäischen Verbündeten sozusagen in der Republikanischen Partei weiterwirken werden. Und wir haben kein Interesse, dass diese Gruppe komplett versiegt.
Ja, ganz sicherlich nicht, obwohl es eben, du sagtest es selbst, erst in 4 Jahren relevant wird. Gut, wir resümieren. Die Ergebnisse des Super Tuesday waren eindeutig hinsichtlich der Kandidaturen. Bei Nikki Haley bleibt es spannend. Wir wollen sie unbedingt im Auge behalten. Wieder einmal ganz herzlichen Dank, Martin Thunert vom HCA, für diese Ausführungen. Wir sprachen über den Super Tuesday. Grüße nach DC und danke, dass der HCA-Podcast heute so aktuell sein konnte.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich die Chance hatte und dann bis zum physischen Wiedersehen in Heidelberg.
Und das war sie, die neue Episode von Quo Vadis USA, dem Podcast des Heidelberg Center for American Studies, produziert an der Universität Heidelberg mit freundlicher Unterstützung der Jacob Gould Schurmann Stiftung. Mein Name ist Anja Schüler und mein Dank gilt wie immer Elena Brandau-Mecker für die technische Unterstützung und Ihnen fürs Zuhören. In Kürze gibt es einen neuen HCA-Podcast anlässlich des Women's History Month. Zu Gast ist dann Amy Gutman, die US-Botschafterin in Deutschland. Bleiben Sie uns also treu und bleiben Sie gesund.